Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, mal wieder hier zu sein bei euch und euch wieder zu sehen. Es ist schön, dass wir zusammen über Gottes Wort nachdenken dürfen. Und vor einiger Zeit ist mir etwas wichtig geworden. Ich möchte gerne einige Kapitel im Römerbrief aus Sicht eines Evangelisten auslegen. Und da möchte ich mit euch heute gerne einsteigen in den Römerbrief und euch, ja, beschenken mit dem, was Jesus mir geschenkt hat und euch das gerne, sehr gerne weitergeben. Als ich mich angefangen habe, mit dem Römerbrief zu beschäftigen, habe ich nochmal geschaut, was gibt es eigentlich, also welche Christen haben in Rom überhaupt gelebt und wie sieht das überhaupt aus? Und manches für mich ist mir nochmal neu wichtig geworden. Da möchte ich euch sehr, sehr gerne mit hineinnehmen. Wir wollen uns als erstes heute Römer 1, 1 bis 17 anschauen. Wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du gleich gerne mit reinschauen. Ansonsten werde ich auch die Texte dann auch vorlesen. Und das soll als Missionsmotivation für uns Christen sein. Zuerst ein paar Gedanken zum Römerbrief von Paulus und zu der Situation der Gemeinde in Rom und deren Hintergründe. Paulus schreibt diesen Brief im Winter 55, 56 nach Christus von Korinth aus. Und der Brief ist an die Heidenchristen und an die Judenchristen in Rom gerichtet. Man vermutet, dass in Rom die ersten christlichen Gemeinden nach Jerusalem überhaupt entstanden und nicht in Philippi die erste heidenchristliche Gemeinde war, die Paulus gegründet hatte. Das lag wahrscheinlich daran, dass es zwischen Jerusalem und Rom regen Austausch gab und viele Gläubiggewordene auch hin und her reisten, zum Beispiel als Geschäftsleute, Handwerker und Pilger und somit auch das Evangelium relativ schnell nach Rom gelangte. Rom war im ersten Jahrhundert nach Christus das stärkste Judenzentrum der alten Welt außerhalb von Israel. Man schätzt, dass in der Millionenstadt viele tausende Juden dort lebten, ca. 30.000 bis 40.000. Mindestens 13 Synagogen konnten in Rom nachgewiesen werden. Und im Jahr 49 nach Christus, das ist jetzt sehr interessant, erließ der Kaiser Claudius ein Edikt, das alle Juden aus Rom aufgrund Unruhen auswies. Also alle Juden mussten im Jahr 49 nach Christus Rom verlassen aufgrund von Unruhen. Und dieses Ausweisungsedikt wollte Unruhen ein Ende setzen, die unter den Juden wahrscheinlich auch durch die Verkündigung des Evangeliums entstanden waren. Und auch Priscilla und Aquila, die wir ja aus dem Neuen Testament kennen, die auch Zeltmacher waren wie Paulus, waren davon betroffen und mussten aus Rom raus. Als aber Kaiser Claudius im Jahr 54 nach Christus starb, unterließ es seinen Nachfolger, das Edikt zu erneuern, und viele römische Juden kehrten dann wieder zurück nach Rom. In der Zwischenzeit von 5 Jahren hatte sich die Gemeinde in Rom erheblich verwandelt. Die Heidenchristen waren missionierend in die heidnische Bevölkerung hineingestoßen, wodurch sich ihre Zahl stark vermehrte. Und so fanden sich die heimkehrenden Judenchristen als Minderheit vor. Leider hatte sich auch ein heidenchristliches Selbstbewusstsein entwickelt, was in Richtung Überheblichkeit ging. Paulus möchte der Gemeinde in Rom sein Evangelium von der Gerechtigkeit Gottes darlegen. Und Paulus kämpft dafür, dass allein Jesus reicht. Dass man nicht, wie manche Juden oder Judaisten dachten, sich auch als Christ dem Gesetz von Mose unterstellen müsste und mindestens die Beschneidung, das Sabbatgebot und die Speisereinheit gesetzlich beachten müsste. Immer wieder, nachdem Paulus Gemeinden verlassen hatte, traten Judaisten auf, die den heidnischen Christen lehrten, sie müssten sich auch noch beschneiden lassen, um Abrahams Kinder und somit Gottes Kinder sein zu können. Also sie sprachen den gläubig gewordenen heidnischen Christen ein Stück weit ihren Glauben ab oder verunsicherten sie. Und dagegen hat Paulus unglaublich gekämpft, dass sie sich nicht verunsichern lassen. Und deswegen hat er auch so viele Briefe geschrieben. Also Jesus, wir haben immer wieder gesagt, nein, Jesus und die Beschneidung. Jesus und gewisse Gesetze. Dagegen kämpft Paulus sehr entschieden. Paulus kämpft den Kampf seines Lebens. Den Kampf um das Herrsein von Jesus. Wer Christus zwar verehrt, und das taten die judaistischen Brüder, ohne Frage, ihn aber nur zum Zweithöchsten macht, also Mose über ihn stellt und die Gesetze, stürzt Jesus in Wahrheit vom Thron und streicht damit das Evangelium eigentlich wieder durch. Dieser antijudaistische Kampf wurde das gemeinsame Anliegen der vier paulinischen Hauptbriefe, nämlich Römerbrief, 1. und 2. Korintherbrief und der Galaterbrief. Paulus wollte die Gemeinde in Rom besuchen und von ihr aus Spanien evangelisieren. Und er wollte die Geschwister in Rom ermutigen, ja, mit ihnen dann nach Spanien zu reisen und dort die Gegend zu evangelisieren. Aber dazu kam es so nicht. Etwa 5 Jahre nach diesem Brief kam Paulus nach Rom, aber nicht als freier Mann, sondern als Gefangener. Davon lesen wir in der Apostelgeschichte 28. Was aber interessant ist, ist, dass die jüdischen Geschwister eine Delegation Paulus entgegensandten. 65 Kilometer vor Rom kam eine Abordnung der römischen Gemeinde, um ihm ein Ehrengeleit zu geben. Und er sagt dann auch, Paulus sagt, dass ihn das unglaublich ermutigt und gestärkt hat. 2 Jahre wohnte er dann in Rom, bis er dann dort unter Kaiser Nero hingerichtet worden ist. Und wir wollen uns den ersten Textabschnitt anschauen, Römer 1, 1 bis 7. Aber erstmal ist es gut, dass wir noch mal ein paar Hintergrundinformationen bekommen haben über die Christen in Rom, was sie bewegt haben und in welcher Situation sie auch waren. Und ich lese uns jetzt den Bibeltext nach der Neuen Genfer Übersetzung, Römer 1, 1 bis 7. Paulus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Rom. Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in der Heiligen Schrift angekündigt hatte. Es handelt sich um das Evangelium von seinem Sohn. Dieser stammt seiner irdischen Herkunft nach von David ab. Und nachdem er von den Toten auferstanden ist, ist ihm, wie es das Wirken des Heiligen Geistes zeigt, die Macht gegeben worden, die ihm als dem Sohn Gottes zukommt. Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn, hat Gott mich in seiner Gnade zum Apostel für alle Völker gemacht, damit sie das Evangelium annehmen und an Jesus glauben und damit auf diese Weise sein Name geehrt wird. Darum gilt mein Auftrag euch in Rom, euch, die ihr von Jesus Christus berufen seid. Ihr seid von Gott geliebt, ihr seid berufen und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Der erste Gedanke, den ich mit uns teilen möchte, ist, Paulus wusste, wer er in Christus ist. Wer bist du in Christus? Paulus wusste, wer er in Christus ist. Meine Frage ist, wer bist du in Christus? So wie in allen Briefen werden am Anfang des Römerbriefs die Empfänger und die Absender genannt. Ist klar, Paulus schreibt an die Christen in Rom, er beschreibt seinen Auftrag und seine Botschaft. Was mir gleich am Anfang stark aufgefallen ist, Paulus weiß, wer er in Christus ist. Er weiß, wozu Jesus ihn berufen hat und was sein Auftrag ist. Jesus hat ihn zum Apostel aller Völker gemacht. Er soll das Evangelium von Jesus verkündigen, damit die Völker Jesus gehorchen, den Glauben annehmen und ihm Ehre machen. Er weiß, dass er berufen, geliebt und heilig ist. Und das ruft er aber auch den Römern und auch uns zu. Ihr seid berufen, ihr seid geliebt und ihr seid heilig. Wer bist du? Die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, bist du Gottes Kind? Hast du dich für ein Leben mit Jesus Christus entschieden? Weißt du, dass du sein Kind bist? Dass du sein Diener, seine Dienerin bist? Wenn du noch nicht an Jesus als deinen Herrn und Heiland angenommen hast, ist heute die Möglichkeit, das zu tun. Und das ist die wichtigste Entscheidung, die wir in unserem Leben tun können. Das ist noch wichtiger, als wen wir heiraten, welchen Beruf wir machen, ob wir Erfolg haben in diesem Leben oder nicht. Das ist die wichtigste Entscheidung, die wir treffen können. Jesus Christus ruft uns. Und er möchte mit uns in einer persönlichen Beziehung sein. Und die Frage ist, haben wir das, was Jesus am Kreuz auf Golgatha vor Jerusalem getan hat, haben wir das für uns persönlich angenommen? Kann ich sagen, Jesus ist mein Freund, er ist mein Herr und er ist mein Retter? Oder kann ich das nicht sagen? Ergreife diese Möglichkeit und warte nicht. Jesus ruft dich heute. Und wenn du dir nicht sicher bist, heute solltest du die Entscheidung treffen und dir darüber sicher werden. Und ich möchte dir gerne dabei helfen. Er will dir deine Schuld und deine Sünden vergeben. Er will in dein Leben kommen und dir ein neues Leben mit ihm schenken. Geh bitte nicht nach Hause, wenn du die Frage für dich noch nicht geklärt hast. Die andere Frage ist, zu was hat dich Jesus berufen? Wer bist du in Christus? Zu was hat Jesus dich berufen? Ich habe letztes Jahr war ein spannendes Jahr, viele Dienstanfragen sind nicht gekommen. Ich habe dann angefangen, ich bin jetzt regelmäßig auf Rastplätzen unterwegs und besuche die LKW-Fahrer, habe einen Flyer geschrieben, in 15 Sprachen übersetzt und nehme auch immer wieder Bibelschüler oder auch einen Bäcker mit, die mich begleiten. Und in der letzten und vorletzten Woche habe ich es zum ersten Mal erlebt, als ich dann mit den Leuten, ja, die kriegen dann so ein Blatt, wo ein Foto von mir drauf ist, dann sage ich denen, das habe ich für dich geschrieben, stimmt ja auch. Und dann fangen die an, das so zu lesen. Dann erkläre ich denen das Evangelium aufgrund einer Faltkarte, die sehr cool ist. Und dann frage ich die Menschen, was sie sich von Gott wünschen. Und dann frage ich, ob ich dafür beten darf. Und wenn wir dann beten, dann merke ich immer wieder, dass Gottes Geist kommt und dass er anfängt, wirklich zu wirken. Und ich hatte jetzt zweimal einen Deutschen, letzte Woche und vorletzte Woche, da war ich selber so gerührt, dass mir Tränen in den Augen waren, als ich für die Person gebetet habe. Das ist mir selber so nahe gegangen, wo ich mir so gewünscht habe, dass diese Person das verstehen, wer Jesus Christus ist und was er für sie getan hat. Dass mir das selber sehr, sehr nahe gegangen ist. Und ich habe letztes Jahr einen wunderbaren Kurs mitgemacht, nämlich Freiheit in Christus. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Freedom in Christ. Freiheit in Christus. Ich bin ja bei dem Missionswerk IAM, Internationale Arbeitsgemeinschaft. Wir sind ja ein Gemeindegründungsmissionswerk. Aber wir stehen mit diesem anderen Missionswerk, Freiheit in Christus, sehr eng im Kontakt. Und wir bieten mittlerweile auch, es gibt Kurse auch über Zoom, wo man dran teilnehmen kann, an diesem wunderbaren Kurs Freiheit in Christus. Und den habe ich zum Beispiel auch über die Videoplattform Zoom dann gemacht. Und bei diesem Kurs geht es um deine Identität in Christus. Wer bist du in Christus? Und ich kann jetzt den ganzen Kurs nicht in wenigen Sätzen erklären, das sind ungefähr 12 Abende. Aber es geht grundsätzlich darum, dass das, was Jesus über mich sagt, dem entgegenzustellen, was ich Falsches über mich denke. Sondern immer wieder das, was Jesus über mich in seinem Wort sagt, das immer wieder zu bekennen, auszusprechen und uns bewusst zu werden, wer du in Jesus Christus bist. Und nicht die falschen Gedanken, die wir oft über uns haben. Ja, von Minderwertigkeit. Ja, von mangelnder Selbstliebe, von mangelnder Selbstannahme. Von dem, was vielleicht unsere Eltern uns jahrelang eingetrichtert haben. Ja, du kannst es nicht. Du schaffst es doch nicht. Aus dir wird nichts. Nein, Gott hat ganz andere Gedanken über uns. Und die drei Hauptpunkte, sind, in Christus bin ich angenommen, in Christus bin ich sicher und in Christus bin ich bedeutungsvoll. Du bist in Christus bedeutungsvoll. Du bist angenommen und du bist sicher. Und ich habe ein paar Karten davon dabei, die ich euch gerne weitergeben möchte, wo das nochmal draufsteht. Und bei der einen Karte steht das nochmal so schön hier gegenüber. Gottes Wahrheiten und Satans Lügen. Da steht auf der einen Seite, Satans Lüge, du bist ein Sünder, weil du manchmal sündigst. Und auf der Gegenseite, du bist ein Heiliger, von Gott für gerecht erklärt, der manchmal sündigt. Satans Lüge, deine Identität wird davon bestimmt, was du getan hast. Gottes Wahrheit, deine Identität wird bestimmt von dem, was Gott für dich getan hat. Satans Lüge, deine Identität wird bestimmt von dem, was andere Leute über dich sagen. Nein, Gottes Wahrheit ist, deine Identität wird bestimmt von dem, was Gott über dich sagt. Satans Lüge, dein Verhalten bestimmt, wie du dich selber siehst. Gottes Wahrheit, was du über dich selbst glaubst, bestimmt dein Verhalten. Und dann diese drei Abschnitte, ich bin angenommen, ich bin sicher, ich bin bedeutungsvoll. Vielleicht ein paar Aussagen zu, ich bin angenommen, ich bin Gottes Kind. Das kann ich dir auch so zusagen. Du bist Gottes Kind, du bist Gottes Freund, du bist gerecht erklärt, du bist für gerecht erklärt. Du bist mit Jesus Christus verbunden und ein Geist mit ihm. Du bist zu einem hohen Preis freigekauft worden. Dann mal ein paar Dinge zu, ich bin sicher. Oder du bist sicher. Du bist für immer frei von aller Verurteilung. Ich bin mir sicher, dass alles zu meinem Besten beiträgt. Ich kann nicht von Gottes Liebe getrennt werden. Ich bin gefestigt, gesalbt und in Christus versiegelt. Und weitere Dinge zu dem Oberthema. Ich bin sicher. Zu, ich bin bedeutungsvoll. Ich bin das Salz der Erde und das Licht der Welt. Das bist du. Ich bin als Rebe am wahren Weinstock mit Christus verbunden und befähigt, viel Frucht zu bringen. Ich bin erwählt und bestimmt, bleibende Frucht zu bringen. Ich bin ein vom Heiligen Geist erfüllter persönlicher Zeuge von Christus. Ich bin Gottes Tempel. Ich bin ein Botschafter der Versöhnung Gottes mit den Menschen und so weiter. Nach dem Gottesdienst dürft ihr gerne auf mich zukommen, dann schenke ich euch so eine Karte. Als Ermutigung. Und ihr dürft die Bibelstellen, die hinten draufstehen, gerne nachlesen. Ist das nicht ermutigend? Ich bin sicher, ich bin bedeutungsvoll und ich bin angenommen. Und es ist wichtig, dass wir uns das klar machen, dass wir es immer wieder nachlesen und uns das zusprechen und uns auch gegenseitig ermutigen. Ja? Übrigens ist interessant, dass in keiner Stelle im Neuen Testament Christen als Sünder angesprochen werden. An keiner einzigen Stelle. Sie werden als Heilige angesprochen. Als Heilige. Heilig, zu Gott gehörend, ausgesondert. Wenn du sein Kind bist, dann bist du auch sein Zeuge. Also es ist wichtig zu wissen, wer bin ich in Christus? Ich bin sein Kind, ich bin ausgesondert. Ich bin wertvoll, ich bin angenommen, egal wie ich mich da erstmal auch fühle. Wenn Gottes Wort das über mich sagt, Gottes Wort ist die Wahrheit, dann darf ich die Wahrheit auch annehmen. Aber wenn wir sein Kind sind, dann sind wir auch sein Zeuge. Und erstens kann eigentlich jeder von uns bezeugen, so habe ich Jesus Christus kennengelernt. So bin ich zum lebendigen Glauben an ihn gekommen. Und deine Geschichte ist einzigartig. Individuell. Und das darfst du weitergeben. Vielleicht erzählst du deine Geschichte schon nicht mehr, weil natürlich, du kennst deine Geschichte in- und auswendig. Aber für andere Menschen, die Gott nicht kennen, ist das interessant zu hören, wie du Gott persönlich kennengelernt hast, wie du Jesus kennengelernt hast. Und auf der anderen Seite, du darfst weitergeben von dem, was du mit Jesus auch erlebst. Und das weitergeben. Und das wird deine Zuhörer verändern und sie ins Fragen bringen. Nun lesen wir den zweiten Textabschnitt, Römer 1, 8 bis 15. Römer 1, 8 bis 15. Dann schreibt Paulus weiter: Als erstes möchte ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle danken. Denn in der ganzen Welt spricht man von eurem Glauben. Klar, Rom war ja auch die Zentrale im Römischen Reich. Natürlich hat sich das dann natürlich auch verbreitet, was da passiert ist. Gott weiß, dass kein Tag vergeht, an dem ich nicht im Gebet an euch denke. Er ist mein Zeuge, er, dem ich diene, indem ich mich mit meinem ganzen Leben für das Evangelium von seinem Sohn einsetze. Gott weiß auch, dass es mein Wunsch ist, endlich einmal zu euch zu kommen. Jedes Mal, wenn ich bete, bitte ich ihn darum, mir das möglich zu machen, wenn es sein Wille ist. Denn ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen und euch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben, damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet. Besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden. Ich durch euch und ihr durch mich. Ihr sollt wissen, Geschwister, dass ich mir schon oft vorgenommen hatte, euch zu besuchen. Nur stand dem bisher jedes Mal etwas im Weg. Ich möchte nämlich, dass meine Arbeit auch bei euch in Rom Früchte trägt, genauso wie es bei den anderen Völkern der Fall ist. Allen weiß ich mich verpflichtet, sowohl den Völkern griechischer Kultur als auch den übrigen Völkern, sowohl den Gebildeten als auch den Ungebildeten. Darum ist es mein Wunsch, auch euch in Rom die Botschaft des Evangeliums zu verkündigen. Der zweite Gedanke ist, Paulus musste eine Planänderung Gottes annehmen. Und das immer wieder. Er wollte immer wieder nach Rom reisen, aber immer wieder ist es nicht möglich gewesen für ihn. Gott hat seine Pläne durchkreuzt. Und meine Frage ist, wie gehst du mit Planänderungen in deinem Leben um? Wie gehst du mit Planänderungen Gottes in deinem Leben um? Paulus hat von ihrem Glauben gehört. Er hat immer wieder für sie gebetet. Aber er wurde immer wieder daran gehindert, nach Rom zu reisen. Die Tür war verschlossen. Wie gehst du damit um, wenn Jesus einen anderen Plan mit deinem Leben oder mit einem bestimmten Lebensabschnitt hat als du? Oder mit gewissen Umständen oder Menschen? Was hat Paulus gemacht? Er hat gebetet. Er hat das immer wieder Jesus hingelegt. Und auch wenn es ihm wahrscheinlich schwer fiel, nahm er die Situation aus Gottes Hand an. Dazu habe ich zwei Beispiele aus meinem Leben. 2015 hatten wir uns auf die Suche gemacht, ein Haus zu kaufen. Wir haben verschiedene Häuser besichtigt und dann habe ich mich verliebt in ein Grundstück. Und das war ein bisschen außerhalb von Olpe. Es war ein großes Grundstück mit einem Bachlauf und das war am Rande eines Dorfes außerhalb von Olpe. Dort stand ein älteres Haus drauf, was auf jeden Fall renovierungsbedürftig war. Das Problem war, der Verkäufer hatte eine unangemessene hohe Preisvorstellung. Und wir wussten, wenn wir den Preis, den er haben will, zahlen, können wir nichts mehr renovieren. Wir hätten also das Haus vielleicht gerade eben so kaufen können, aber wir hätten keine Finanzen gehabt, noch zu renovieren oder die alte Heizung zu erneuern oder noch einiges andere, was nötig gewesen wäre. Immer wieder habe ich mit dem Verkäufer dann Kontakt aufgenommen, aber es war nichts zu machen. Die Tür war zu. Und ich sagte zu Jesus, das kann doch nicht sein. Ja? Das ist so ein schönes Grundstück, so groß, ja, traumhaft, sogar mit einem Bachlauf. Und rechts daneben war noch ein kleiner Wald den man hätte auch noch günstig dazu erwerben können. Und dann haben wir eine Liste geschrieben, meine Frau und ich, was wir uns für Eigenschaften bei einem Haus und Grundstück wünschen würden. Wir haben einfach mal losgelegt, aufgeschrieben und der Herr Jesus hat es erhört. Aber wir mussten loslassen und das war nicht einfach. Nach einem Jahr Suchen beendeten wir die Sache. Wir haben gesagt, okay, die Türen sind zu, es gibt für uns irgendwie keine Chance oder im Moment sind die Türen auf jeden Fall zu. Und dann nach circa 3 Monaten kam unverhofft ein entscheidender Anruf und wir bekamen ein Haus, das unseren Wünschen entsprach, was näher zur Stadtmitte ist, was bessere Verkehrsmöglichkeiten hat und wir konnten noch einiges renovieren. Und ich durfte das Verkäufer-Ehepaar bei einer Party im Namen von Jesus segnen und auch ihren Sohn und evangelistisch auf Jesus hinweisen. Das war die erste Evangelisation, die ich gemacht habe, mit nur Nichtchristen. Ja? Im Nachhinein müssen wir sagen, Jesus hat alles gut gemacht. Immer wieder erlebe ich auch, dass das Zeitmanagement Gottes super ist. Ein Termin fällt aus, damit was anderes passieren kann. So oft erlebe ich das in meinem Alltag, dass ich merke, Gott hat da wirklich alles in der Hand. Er hat einen perfekten Zeitplan, viel perfekter, als ich ihn jemals machen könnte. Gott kann selbst und Gott kann sogar selbst Krankenzeiten zu Segenszeiten machen. Ein anderes Beispiel. Vor einigen Jahren war ich mit meinen Kindern auf einer Vater-Kind-Freizeit. Das wurde angeboten, das ist schon länger her, von einem katholischen Kindergarten. Und da gab es so eine Vater-Kind-Freizeit. Ich habe mich da angemeldet und dann, ich lernte einige Männer aus Olpe und der Umgebung kennen. Mit verschiedenen sprach ich auch über Jesus. Und bei den Männern, wo ich dachte, die könnten sich doch für Jesus entscheiden, die haben sich aber nicht für Jesus entschieden. Aber später stand auf einmal einer der Männer von der Vater-Kind-Freizeit in unserer Gemeinde, von dem ich nicht gedacht hätte, dass der überhaupt offen wäre für Jesus. Aber der kam in eine persönliche Krise und seine Schwiegermutter ging bei uns in die Gemeinde und auf einmal stand er bei uns in der Gemeinde. Das hätte ich nicht gedacht. Dass der Interesse bekommt an Jesus, dass er kommt und sein Leben in Gottes Hand legt. Aber Gottes Wege sind manchmal ganz anders als unsere. Gottes Planänderungen können uns manchmal auch verunsichern und Sorgen machen. Wenn sich bei uns, was sich bei uns aber immer bewährt hat, ist Matthäus 6,33. Trachtet zuerst nach Gottes Reich, sagt Jesus. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird er hinzutun, wird er hinzufügen. Wenn Gottes Reich für uns an Nummer 1 steht, dann brauchen wir uns keine materiellen Sorgen machen. Weder um Essen noch um Trinken. Weil er sorgt für uns und wir erleben das immer wieder. Wenn für uns Gottes Reich die Nummer 1 ist und wir uns da investieren, dann brauchen wir uns um die anderen Dinge keine Sorgen machen. Paulus kommt schließlich circa 5 Jahre später nach Rom. Aber ganz anders, als er gedacht hätte, habe ich vorhin auch schon gesagt. Er kommt als Gefangener. Aber eine Delegation kommt 65 Kilometer ihm entgegen, um ihn zu ermutigen. Und dann wusste er spätestens da, er hat den Brief an die Christen in Rom nicht vergebens geschrieben. Nun schauen wir uns den letzten Abschnitt für heute an. Römer 1, 16 bis 17. Da heißt es, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Der dritte Gedanke, Paulus schämte sich nicht für das Evangelium. Was ist das Evangelium? Wo schämen wir uns und warum? Und warum gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund, sich zu schämen? Das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Das Evangelium, kann man sagen, ist Jesus Christus. Jesus Christus ist das Evangelium. Durch seine Lehre, durch sein Leben, durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung hat Jesus gezeigt, dass er der Messias, der von Gott Gesandte ist. Er ist der von Gott gesandte Retter, der Sohn Gottes. Sein Kommen wurde schon 693 vor Christus durch den Propheten Jesaja und viele weitere Propheten vorausgesagt. Aus Liebe zu uns Menschen, aus Liebe zu dir, hat Jesus den Himmel verlassen und wurde selbst ein Mensch. Aber seit dem Sündenfall von Adam und Eva leben wir grundsätzlich getrennt von Gott und haben zu ihm keine persönliche Beziehung. Alle Versuche von uns Menschen durch gute Taten oder ein einwandfreies Leben, die Kluft zu ihm zu überwinden, sind zum Scheitern verurteilt. Und da merken oft Menschen, wenn ich bete, habe ich den Eindruck, das Gebet geht nur bis zur Decke. Deswegen kam er zu uns. Deswegen versöhnte er uns mit sich selbst, mit seinem Vater. Und durch Jesus Christus gibt es eine reale Chance, gerettet zu werden, in den Himmel zu kommen und nicht verloren zu gehen. Das Einzige, was es dazu braucht, ist, dass wir an Jesus Christus glauben, dass wir ihm vertrauen und dass wir ihm unser Leben übergeben. Damit wird seine Gerechtigkeit unsere Gerechtigkeit vor Gott, dem Vater, weil Jesus stellvertretend für uns starb und zur leibhaftigen Sünde wurde. Damit passiert dann Folgendes. Wenn Jesus unser Herr ist, wenn wir ihn angenommen haben, dann sieht Gott, der Vater, Jesus, wenn er uns anschaut. Den gekreuzigten Jesus. Gott, der Vater, sieht Jesus, wenn er uns anschaut. Wenn wir Jesus angenommen haben. Und nur deshalb können wir vor ihm bestehen. Ansonsten würde kein Mensch der Welt vor ihm bestehen können. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Das ist die Gerechtigkeit, die Jesus uns schenken möchte. Paulus hat das in der Tiefe begriffen und deshalb schämt er sich auch nicht dafür. Er hat verstanden, dass es um Leben und Tod der Menschen geht und dass das die größte Hoffnungsbotschaft der Welt ist. Es gibt Rettung vor der Hölle, die es tatsächlich geben wird. Es gibt ewiges Leben bei Gott und Jesus ist der Schlüssel. Vielleicht noch ein paar Gedanken zu Gründen, warum wir uns vielleicht schämen für das Evangelium. Wir schämen uns manchmal vielleicht, weil wir Angst vor Ablehnung haben. Wir schämen uns manchmal vielleicht, weil wir schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil Leute uns vielleicht dann gemieden haben oder komisch angeschaut haben. Wir schämen uns vielleicht, weil wir die Harmonie zu anderen Menschen vielleicht nicht gefährden möchten. Wir sind aber nicht hier, um Harmonie zu verbreiten, sondern wir sind hier, um auf Jesus, den Retter, in aller Liebe hinzuweisen. Und da wird es Zustimmung und Ablehnung geben. Ich kann mit vielen Menschen allgemein über Gott reden und das ist alles voll mit Harmonie und das ist alles völlig in Ordnung. Aber ich merke immer wieder, wenn ich Jesus in den Mund nehme, dann passiert was. Dann gibt es Menschen, die eher zustimmen und Menschen, die eher ablehnend sind. Weil Jesus scheidet die Geister. Aber es geht am Ende um Leben und Tod. Es geht um die ewige Herrlichkeit, die wirklich echte Party, die im Himmel stattfindet. Oder es geht um die Hölle, um das ewige Getrenntsein von Gott, wo es absolut keine Party gibt. Manche Freunde von mir haben auch gesagt, Ralf, ich will lieber in die Hölle, ja. Da ist doch Party, Frauen, Bier, alles, ne. Sag ich, da bist du falsch informiert. In der Hölle wird es keine Party geben. Die echte Party gibt es nur im Himmel bei Jesus. Und der letzte Gedanke, Wege, um die Scham zu überwinden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns erstens bewusst machen, dass Jesus sich nicht für dich, nicht für uns geschämt hat, als er ans Kreuz gegangen ist. Er hat das öffentlich getan. Und er hat sich nicht geschämt, für dich ans Kreuz zu gehen. Für deine Schuld, für deine Sünden. Wir können uns das ja gar nicht vorstellen. Er hat die ganze Schuld und Sünde der ganzen Menschheit, die jemals leben und gelebt haben, auf sich genommen und ist dafür am Kreuz gestorben. Wir können uns nicht vorstellen, was das für eine Last war. Aber Jesus hat sich nicht für uns geschämt. Er ist öffentlich gestorben. Er hat sich auspeitschen lassen. Er hat sich bespucken lassen. Aus Liebe zu dir. Und ich merke, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme und ich überzeugt davon rede, dass ich an Jesus glaube, da sagen eher die Leute, ach, so einen Glauben hätte ich aber auch gerne. Die werden eher noch eifersüchtig. Da sage ich denen, den Glauben können sie auch kriegen. Den Glauben können sie auch kriegen. Das ist nicht nur ein Glaube, der nur für mich gilt. Nein, den dürfen sie auch kriegen. Erstens, mach dir bewusst, dass Jesus sich nicht für dich geschämt hat, als er am Kreuz hing. Zweitens, mach dir bewusst, wie kostbar das ewige Leben ist und wie dramatisch es ist, wenn Menschen verloren gehen. Es ist die größte Dramatik, die wir als Menschen erleben können. Wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, hier geht es nicht darum, ob ich keine Karriere gemacht habe oder eine tolle Karriere gemacht habe, ob ich eine super Ehe habe oder ob ich immer wieder Kampf habe in der Ehe, ob ich viel oder mit weniger Geld klarkommen muss. Es geht um das ewige Leben bei Gott. Und es ist eine Katastrophe, wenn Menschen ohne Jesus sterben. Es ist wirklich eine Katastrophe. Und es darf uns wieder neu wichtig werden. Drittens, Jesus möchte und erwartet von uns, dass wir eine falsche Scham überwinden und mit breiter Brust zu Jesus stehen. Ich gucke gerne am Samstag die Zusammenfassung der Bundesliga. Ne? Dritte Liga, zweite Liga, erste Bundesliga. Und so wie ich die Fans, und ich war auch ein paar Mal schon im Stadion, so wie ich die Fans von den verschiedenen Vereinen wahrnehme, brennen die für ihren Club. Ja, die schlagen sich auch für ihren Club, wenn es drauf ankommt. Die lassen sich ihren Schal nicht wegnehmen. Versteht ihr? Da wird gesungen, da wird gerufen. Manche sind leider auch gewaltbereit. Auch manche über die Maßen. Aber die sind stolz auf ihren Club. Auf den ersten FC Köln. Ne? Was hat er gestern gemacht? Ich glaube 6-0 gegen Werder Bremen. 7-1. Unglaublich. Aber versteht ihr? Die Fans, die brennen für den Club. Die sparen ihr ganzes Geld, um die in die Champions League zu begleiten. Ja, die gehen da in den Urlaub. Die geben alles. Und da dürfen wir uns eine Scheibe abschneiden. In Markus 8 oder Lukas 8 ermahnt er uns auch, dieser krasse Abschnitt, da ist so ein ganz krasser Abschnitt über Nachfolge, den Jesus uns da weitergibt, was er über Nachfolge sagt. Und da zeigt er uns nochmal, wie krass er wirklich das meint und wie er das sieht. In Markus 8, 38 heißt es, dass Jesus sogar sagt, wer sich meiner und meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Ich wiederhole es nochmal. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Dieser Vers kann uns Druck machen. Ne? Oder? Das macht uns erstmal Druck. Aber Jesus will dir sagen, du musst dich nicht schämen vor der Welt, die ohne Jesus leben. Du musst dich nicht schämen. Wenn, dann müssen die Menschen, die ohne Jesus leben, die müssen sich schämen. Wie er das hier sagt. Dieses ehebrecherische und sündige Geschlecht. Versteht ihr? Wir dürfen eine breite Brust haben. Es gibt keinen Grund, dass wir uns schämen müssten. Wir haben die beste Botschaft der Welt, die wir weitergeben dürfen. Und wenn Menschen das ablehnen, ist es ihre Sache. Ist es ihr Problem. Aber wir dürfen sie einladen. Und wenn wir uns mal schämen oder wenn wir auch da Probleme haben, dann fallen wir, dann dürfen wir Jesus sagen, es tut mir leid. Und er vergibt uns gerne. Aber er sagt, ihr müsst euch nicht schämen. Wenn überhaupt, müssen die anderen sich schämen. Und das darf uns mutig machen. Das darf uns mutig machen. Natürlich fordert uns das auch heraus. Ich hatte drei Gedanken, die ich mit euch geteilt habe. Der erste Gedanke war zu den Versen 1 bis 7. Paulus wusste, wer er in Christus ist. Wer bist du in Christus, habe ich dich gefragt. Habe ich euch gefragt. Der zweite Gedanke war, Paulus musste eine Planänderung Gottes annehmen. Wie gehst du mit Planänderungen in deinem Leben um? Wunderbar ist, dass wir wissen dürfen, dass am Ende alles uns zum Besten dienen wird. Wenn Jesus unsere Nummer eins ist, egal was passiert, am Ende darf es uns zum Besten und muss es uns zum Besten dienen, weil wir sind seine Kinder. Und der dritte Gedanke war, Paulus schämte sich nicht für das Evangelium. Obwohl er geschlagen worden ist, obwohl er zigmal im Gefängnis war, obwohl er Schiffbruch erlitten hat. Er schämte sich nicht, weil er wusste, wer Jesus für ihn war. Und er wusste, ich bin sein Diener. Da heißt es sogar, eigentlich steht da Sklave. Paulus wusste, ich bin ein Sklave, ich bin ein Diener von Jesus. Jesus bedeutet mir alles. Und Paulus schämte sich nicht für das Evangelium und wir müssen uns auch nicht schämen. Wir dürfen mit breiter Brust rausgehen. Wir brauchen einen Jesus-Schal, den wir umhängen. Und wir dürfen mit breiter Brust rausgehen und den Menschen mit ganz viel Liebe und Barmherzigkeit begegnen. Weil so ist Jesus auch den Menschen begegnet. Amen.